SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und unser Gast heute ist Michael Bilharz, Nachhaltigkeitsexperte beim Umweltbundesamt in Dessau, aber aufgewachsen in Kenzingen bei Freiburg. In seiner Dissertation hat er sich damit beschäftigt, wie viel CO2 Menschen verursachen, die sich selbst für umweltbewusst halten, und kam auf das ernüchternde Ergebnis, dass viele von uns klimabesorgte Klimasünder sind. Während er übrigens seit 10 Jahren komplett klimaneutral lebt. Und was wir alle im Alltag tatsächlich besser machen können, das wird er uns erklären. Willkommen, Michael Bilharz.
Schönen guten Tag.
Sie sind mit dem Bus, also zuerst mit dem Zug nach Baden-Baden gefahren und dann mit dem Bus zum SWR hierher gekommen und zu Fuß. Normalerweise spendieren wir unseren Gästen gern ein Taxi. Hätten Sie das abgelehnt?
Hätte ich abgelehnt, ja, weil wenn man den ganzen Tag im Zug sitzt, freut man sich auch noch ein paar Meter zu Fuß zurücklegen zu können. Und Baden-Baden ist ja auch eine schöne Stadt.
Und was jetzt so den CO2-Ausstoß betrifft?
Daran wäre es nicht gescheitert.
Ah, okay. Also Sie sind nicht ganz kompromisslos.
Ich bin zu Kompromissen stets bereit.
SWR 2 Tandem. Wir klimabesorgten Klimasünder heißt unsere Sendung heute. Zu Gast ist der Nachhaltigkeitsexperte Michael Bilharz vom Umweltbundesamt. Erst letzte Woche hat der Risikobericht des Weltwirtschaftsforums ein recht katastrophales Bild der Welt gezeigt und ein Versagen der Menschen beim Umgang mit dem Klimawandel angeprangert. Und jetzt stellen also Sie noch fest, von den Leuten, die tatsächlich was dagegen tun wollen und dafür im Bioladen einkaufen und weniger Fleisch essen und mehr Fahrrad fahren, von diesen Leuten verursachen viele einen beklagenswert hohen CO2-Ausstoß. Wie kommt das?
Es gibt sie wirklich, die klimabesorgten Klimasünder. Aber ich denke, vorab müssen wir doch aufpassen, dass wir da nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Mhm. Es ist wichtig, dass wir ein Klimabewusstsein entwickeln, dass wir eine Sorge ums Klima entwickeln. Diese Menschen, die klimabesorgten Klimasünder, sind ja nicht schlecht oder deswegen mit einem hohen CO2-Fußabdruck belastet, weil sie klimabesorgt sind, sondern sie sind eben noch nicht so weit, dass sie auch ihre Besorgnis in entsprechende CO2-Minderungen im Alltag umsetzen würden.
Aber das heißt ja, sie machen Sünden aus Versehen sozusagen. Oder sie bedenken etwas, sie vergessen was bei ihrer Sorge um das Klima.
Ich würde sagen, das ist unser Lebensstil heute. Der ist CO2-intensiv und jetzt ist der erste Schritt, das zu reflektieren. Wichtig wäre jetzt auch eben der zweite Schritt, von dieser Sorge dann auch wirklich in die Tat zu gehen. Und der Grund, weshalb viele Menschen ja diesen hohen CO2-Fußabdruck auch haben, im Gegensatz zu anderen Menschen, die teilweise sich um Klimaschutz, Klimaschutzpolitik gar nicht so kümmern, liegt primär im Einkommen. Das heißt, je höher das Einkommen, umso höher unser Konsumniveau. Und das heißt eben meistens auch umso höher der CO2-Ausstoß.
Das heißt, man leistet sich den Bioladen, aber eben auch die Fernreise oder die große Wohnung.
Genau. Unser Einkommen, unser höheres Einkommen, sind wir meistens geneigt, in die Bereiche zu investieren. Größere Wohnung, größeres Auto, mehr Autoreisen, mehr Flugreisen, Fernreisen, mehr Urlaubsreisen, die dann aber auch besonders relevant sind für den gesamten CO2-Fußabdruck.
Wir können ja mal ein paar so Bereiche durchgehen. Es gibt einen Ratgeber vom Umweltbundesamt, Klimaneutral Leben, der listet so die wesentlichen Problembereiche auf. Ganz wichtig ist zum Beispiel Mobilität. Wo kann man da einsteigen? Es wird ja jetzt nicht jeder sein Auto verkaufen.
Das sicher nicht, aber beim Auto zeigt sich ja ein bisschen die paradoxe Entwicklung. Die Autos werden immer größer, schwerer, müssten aber eigentlich immer sparsamer werden. Und da kann man auch da nicht mehr sagen, nur die Politik ist schuld, sondern da müssen wir sagen, da haben wir als Verbraucherinnen und Verbraucher durchaus die Macht, die Möglichkeit, energieeffiziente Autos zu wählen. Also beispielsweise Autos mit weniger als 100 Gramm CO2 pro Kilometer Ausstoß. Der deutsche Durchschnitt liegt irgendwo bei 140, 150 Gramm. Wir haben Geländewagen für alles Mögliche, aber die Menschen fahren auf den besten Straßen der Welt. Also das passt nicht zusammen. Aber gerade im Bereich Mobilität wären die Stichwörter Energieeffizienz, also das heißt mindestens A+, wenn man ein neues Auto kauft. Das heißt, möglichst keine Fernreisen, Flugreisen, und wenn, dann gäbe es ja auch die Möglichkeit, diese zu kompensieren.
Da werden wir noch drüber sprechen. Vielleicht sprechen wir an dieser Stelle auch gleich mal über diese Vokabel Verzicht. Die liegt da nahe, aber ich glaube, Sie mögen sie nicht so.
Ich mag die Vokabel nicht. Ich selbst würde sagen, habe zwar alle Eigenschaften in meinem Lebensstil, wo man sagen könnte, oh, der verzichtet auf ganz viel, also keine Flugreisen, kein Autoführerschein etc. Aber mit Verzicht gewinnt man keine Menschen. Das ist dann eine akademische Diskussion, bei der alle betroffen den Kopf nicken. Ja, wir müssten den Gürtel enger schnallen, aber das sagen wir seit 30 Jahren. De facto ist es so, wie ich es gerade angerissen habe, werden die Autos größer, die Reisen werden länger, öfters. Das heißt, wir gewinnen damit keine Menschen. Und außerdem ist ja nicht so, dass wir einfach auf etwas verzichten, sondern jede Handlung heißt ja immer, wir gewinnen auch was dafür. Also wenn ich vor einer Operation aufs Essen verzichte, damit die Operation gut läuft, dann verzichte ich ja nicht dramatisch, sondern ich gewinne Gesundheit. Und so ist es, denke ich, auch beim Umweltschutz, wenn wir statt jeder sein eigenes Auto jetzt mal auf Carsharing umswitchen würden, würden wir ja nicht Mobilität verzichten, sondern wir hätten dieselbe Automobilität wie gestern, nur eben viel energieeffizienter, viel klimafreundlicher.
Heizen ist dann noch ein Kapitel oder auch Ernährung. Das kommt erst in jüngerer Zeit dazu, ne, wenn man an den CO2-Verbrauch denkt. Sollen wir jetzt alle am besten Vegetarier werden oder Klimatarier, wie man manchmal liest? Was ist das Entscheidende?
Also wenn wir jetzt mal schnell nur noch die CO2-Brille aufsetzen, wäre der Veganer der Vorzeige-Klimamensch. Das heißt, bei der Ernährung, der zentrale Faktor bezüglich CO2-Emissionen ist der Konsum tierischer Produkte, Fleischkonsum. Wenn wir den reduzieren, tun wir definitiv dem Klima viel Gutes. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt beispielsweise maximal 15 bis 30 Kilogramm Fleisch pro Person und Jahr. In Deutschland liegen wir bei 60 Kilogramm pro Person und Jahr. Das heißt, doppelt so viel als das, was maximal aus gesundheitlichen Gründen empfohlen wird. Insofern auch hier wieder verzichte ich darauf, wenn ich Fleisch esse. Nein, ich würde endlich gesund leben.
Und ein bisschen verzichten, bringt es auch schon was oder muss man dann wirklich radikaler sein in dem Fall?
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Also wie viel muss der Einzelne leisten? Das ist eine schwierige Frage, die wir nicht beantworten können. Denn darum geht es ja auch gar nicht. Es geht nicht um meinen Heiligenschein, es geht nicht um Ihren Heiligenschein. Es geht darum, dass wir als Gesellschaft uns auf den Weg machen, klimaneutral zu leben und zu produzieren. Beide Seiten müssen da mit einbezogen werden. Insofern natürlich jeder Schritt in die richtige Richtung hilft uns gesellschaftlich dabei. Wobei da eben das Spannende ist, manche Dinge, die fallen gar nicht auf in der Gesellschaft. Wenn ich jetzt effizient meine Wäsche wasche, das merkt kein Mensch. Wenn ich mal irgendwo das Licht ausschalte, das merkt ja niemand. Wenn ich aber eine Solaranlage aufs Dach stelle, da ist erstens eine ganz andere Stromerzeugung plötzlich und das sind ganz andere Signale. Der Nachbar merkt es, baut vielleicht eine doppelt so große Anlage, wie es mir selbst passiert ist in Kensing. Das sind dann Prozesse, die eine ganz andere Dynamik entwickeln können.
Michael Bilharz ist zu Gast heute in SWR 2 Tandem vom Umweltbundesamt. Wir sprechen über nachhaltiges oder erstmal wenigstens möglichst klimaneutrales Leben und haben von der Mobilität bis zur Ernährung schon einige Aspekte angesprochen, wie man etwas gegen den Klimawandel tun könnte. Und wer den Verzicht selber nicht schafft, sagen Sie, Herr Bilharz, der kann seinen CO2-Fußabdruck reduzieren, indem er in die Reduktion anderswo investiert. Wie?
Die schnellste und einfachste Möglichkeit, in 3 Minuten 11 Tonnen CO2 einzusparen, 11,5 Tonnen, das ist der jährliche Durchschnittsausstoß eines Deutschen, ist bei einem Kompensationsdienstleister wie MyClimate, Atmosphäre 250 Euro zu zahlen. Und damit werden Projekte unterstützt, ermöglicht, die genau diese Menge an CO2 vermindern, vermeiden. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Investition in Windenergie, wenn Sie als Beispiel 10.000 Euro in Windkraftenergie in Deutschland investieren, tragen Sie ebenfalls jährlich zu einer Vermeidung von rund 11 Tonnen CO2 bei. Wenn Sie das Geld nicht haben, weil Sie zum Beispiel gerade Ihr Haus saniert haben oder auch gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, es gibt Umweltbanken, die ein Girokonto anbieten, auch da ist die Möglichkeit, dass mein Geld entsprechende Projekte ermöglicht, finanziert, Passivhäuser, erneuerbare Energien etc.
Aber ist es nicht auch ein fragwürdiger Ablasshandel? Also die Reichen kaufen sich frei und die Armen müssen selber sparen?
es ist eine Investition in was Gutes. Wenn Sie sich ökologisch ernähren, wenn Sie einen energieeffizienten Kühlschrank kaufen, auch da freuen Sie sich, dass Sie nicht nur Energie sparen, sondern dass auch Ihr Gewissen ein bisschen besser ist. Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, aber es ist nicht wie bei der katholischen Kirche, dass Sie aufs Jenseits hoffen müssen, sondern es ist sozusagen schwarz auf weiß rechnerisch nachvollziehbar. Mit dieser Investition werden Windanlagen, werden Solarkocher, werden Aufforstungsprogramme finanziert oder im Falle von dem Girokonto werden sinnvolle Projekte in Deutschland, wird das Niedrigenergiehaus des Nachbars mit einem Kredit gefördert. Das sind ja alles handfeste Maßnahmen, Investitionen, die uns einer klimafreundlichen Gesellschaft, die uns einer klimafreundlicheren Struktur, Infrastruktur näher bringen.
Sie unterscheiden da zwischen Handabdruck und Fußabdruck. Was ist was? Also Fußabdruck ist das Schlechte, was man hinterlässt, ne? Oder
genau, Schaden. Also das sind zwei Konzepte in der Umweltkommunikation. Das eine ist einfach mal zu schauen, der Fußabdruck, wie viel CO2 muss ich meinem eigenen Konsum anrechnen? Das heißt, da schaue ich, wie ist die Automobilität, wie ist das Wohnverhalten, wie ist mein Urlaubsverhalten, das sonstige Konsum und kann dann am Schluss einen Strich drunter ziehen und eben sagen, 10 Tonnen, 12 Tonnen, 9 Tonnen. Das wäre der persönliche Fußabdruck, den ich in der Umwelt hinterlasse, so wie wenn ich am Sand entlang gehe und den Fuß eben in den Sand setze. Der Handabdruck ist eine Erweiterung, ein wichtiger Hinweis, dass ich mehr Möglichkeiten habe. Ich habe nicht nur Füße, ich habe auch Hände. Und mit den Händen kann ich gestalten. Und das meint genau der Handabdruck zu sagen, wie gestalte ich Gesellschaft? Was ist mein Beitrag in der Gesellschaft für andere? Verschiedene Beispiele, wenn Sie Hausbesitzer sind und ein Haus mit 4 Wohneinheiten haben und sanieren dieses Haus beispielsweise zum Passivhausstandard, dann gestalten Sie die Umwelt dieser 4 Mietparteien. Das ist nicht Ihr Fußabdruck, sondern das ist Ihre Gestaltungskraft, Ihre Wirkung. Wenn Sie kompensieren, dadurch entfernen Sie ja nicht den Fußabdruck, sondern Sie gestalten an anderer Stelle eine CO2-neutrale, eine CO2-freie Art der Energieerzeugung oder der Energiegewinnung.
Wie sollen wir denn jetzt die Verantwortung verteilen zwischen Politik und Wirtschaft und uns einzelnen Bürgern, um da nochmal drauf zu kommen, mit dem Vorangehen und Initiieren und Vorbild sein und doch als Einzelner nichts ausrichten zu können, genauso wenig wie die Wirtschaft dann reagiert, wenn auf freiwilliger Basis irgendwas geraten wird?
Klimaschutz kann nur als Gemeinschaftsprojekt funktionieren. Das heißt, wenn Wirtschaft, wenn Staat, wenn Medien, wenn NGOs, wenn Verbraucher und Verbraucherinnen an einem Strang ziehen. Und es bringt überhaupt nichts, wenn man auf die anderen zeigt und wartet, sondern man muss immer genau hinschauen und das macht die Sache so schwierig. Was kann wer tun? Die Politik möchte wiedergewählt werden, das Unternehmen möchte Gewinn machen, der Verbraucher möchte irgendwie einigermaßen normal leben. Und da müssen wir wirklich in jedem Einzelfall gucken, selbst bei den Leuten genau schauen, was sind ihre Möglichkeiten, was sind meine Möglichkeiten. Eine 4-köpfige Familie hat andere Möglichkeiten als ein Single mit hohem Einkommen. Das haben wir versucht in unserer Broschüre auch ein bisschen zu skizzieren. Für den Menschen, der keine Zeit hat, aber viel Geld, ist Kompensation, ist Investition in erneuerbare Energien, das sind die Mittel der Wahl. Für jemanden, der jeden Pfennig braucht, jeden Cent braucht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, den muss ich nicht in den Bioladen schicken, sondern da rede ich über Lebensmittelabfälle vermeiden, da rede ich über energieeffiziente Geräte, da rede ich über Carsharing als billige Form der Autonutzung.
Aber könnte die Politik nicht viel mutiger sein? Also ich wünsche mir manchmal für mein Umweltverhalten oder für meinen Fußabdruck und Handabdruck ein Gesetz, das mir es leichter macht, meine Trägheit zu überwinden, weil sonst muss ich es alleine machen. Man sieht es jetzt ja auch gerade bei der Diskussion wieder ums Tempolimit auf der Autobahn. Da sind wohl mehr als 50% der Bürger würden das gerne akzeptieren. Und der Verkehrsminister sagt, um Gottes Willen, dabei wird er offene Türen einrennen.
Ja, bei uns rennen sie damit sowieso offenen Türen ein im Umweltbundesamt. Das ist genau unsere Arbeit der Politik, diese Maßnahmen auszubuchstabieren, wie das umgesetzt werden kann. Erneuerbaren Energiengesetz, Energieeinsparverordnung, Ökodesignrichtlinie. Da hat das Umweltbundesamt viele, viele gute Vorschläge und das ist genau der Weg. Wir müssen die Rahmenbedingungen, die Preise, die müssen die ökologische Wahrheit sagen, damit der Einzelne, die Einzelne nicht lang nachdenken muss, sondern ins Geschäft gehen kann und sagen kann, okay, das Produkt ist billiger, hat alle Eigenschaften, die ich brauche, dann nehme ich das. Und der Staat muss dafür sorgen, dass das dann aber auch das bessere Produkt ist. Am Beispiel Bio-Lebensmittel. Es kann ja nicht sein, dass die, die sich für die Umwelt einsetzen, die ökologischeren Lebensmittel kaufen, mehr zahlen müssen. Da ist eine Landwirtschaftspolitik dahinter, die momentan schief läuft. Und genau das müssen wir korrigieren. Die spannende Frage ist nur, wer bringt die Politik dazu, das zu korrigieren? Und dann sind wir wieder genau in diesem Wechselspiel. Wenn wir eine Gesellschaft hätten, in der 6 Millionen Menschen Carsharing machen würden, dann würden wir die ökologische Steuerreform vom Jahr 2000 möglicherweise nochmal ganz neu aufsetzen können, weil die Menschen dann nicht mehr auf den Benzinpreis schauen würden, sondern auf die Frage, was kostet die Dienstleistung Carsharing? Und die Dienstleistung Carsharing hängt ganz stark davon ab, was Personal kostet, also Kostenbelastung auf den Faktor Arbeit. Dann können wir wieder ganz neu diskutieren, dass die Politik Energie, Ressourcen verteuert, auf der anderen Seite Arbeit günstiger macht.
Wo würden Sie denn am liebsten ansetzen, wenn Sie Urlaubsvertretung für Frau Merkel wären? Welche 1, 2, 3 Projekte würden Sie einfädeln als erstes?
Also mein erstes Projekt wäre, Deutschland sofort klimaneutral zu stellen. Wir haben 900 Millionen Tonnen CO2-Emissionen, die auf dem globalen Markt zu kompensieren, würde rund 20 Milliarden Euro kosten heute. Das ist im Bereich des Machbaren. Das wäre mein erstes Projekt und das wäre ein klares Signal. Wir warten nicht bis 2050, wir fangen jetzt an. Und damit wäre auch der nötige Anreiz da, zu sagen, wir wollen das aber nicht woanders investieren, lasst uns doch lieber CO2 hier sparen. Dann bekäme das plötzlich eine Dynamik, da haben wir das Stichwort wieder, wo dann die Leute darum wetteifern, wie wir schneller unseren Fußabdruck dann eben auch reduzieren können. Ein anderes wichtiges Projekt wäre dann, dass die Preise die ökologische Wahrheit sagen. Also Pflege, Bildung, Reparatur, das muss billiger werden. Ressourcenintensive Produkte wie stark benzinverbrauchende PKWs, ungedämmte Häuser, die müssen teurer werden. Und vielleicht noch ein drittes Projekt, das große Thema Diesel, Benzin, Kohle. 2030 wären wir mit mir als Urlaubsvertretung dann spätestens draußen.
Sie sind stolzer Besitzer keines Führerscheins. War das für Sie mit 18 gar kein Thema, endlich Auto?
Ich habe mit 12, 13, 14 auf den Autoführerschein gespart. Das war bei uns üblich, dass man den selber zahlen muss. Und hatte dann mit 14, 15 auch das Geld zusammen. Und dann muss irgendwas passiert sein. Im Detail weiß ich das nicht mehr, aber mit 16 war mir klar, ich brauche das nicht. Es gibt so viele Menschen mit Autoführerschein, es gibt so viele Autos, da muss ich nicht auch noch mitfahren. Und habe für mich dann die Radikallösung gezogen und gesagt, ich zwinge mich darauf zu verzichten, indem ich gar keinen Führerschein mache.
Wie kam das bei Ihren Freunden an?
Die meisten Freunde, für die war das die logische Konsequenz von meiner Person, die kannten mich ja. Ich war allein und bin es heute noch im Freundeskreis, wo ich auftauche, rechtfertigen sich die Menschen für ihr Verhalten, wobei ich gar nicht so viel sagen muss.
Die tun ihre Pappbecher dann schon gleich weg, wenn sie nur in die Nähe kommen.
So ein bisschen ist es. Ich habe heute noch so eine Szene auf dem Schulhof vor Augen, als mein Freund Papier hat fallen lassen, weil es gab da immer einen Hofdienst, der den Müll weggemacht hat, und dann hat er mich angeschaut und gemeint, Michael, ich mach's gleich weg.
Und Sie sind tatsächlich auch noch nie geflogen, auch von Anfang an mit Ansage für sich selber aus Umweltgründen.
Ich war als kleines Kind öfters in Frankfurt auf dem Flughafen und habe da sicher auch die Flugzeuge bewundert, weil meine Mutter aus der Gegend kommt. Aber wie gesagt, ich war so 16, 18, als ich Umwelt zu meinem Lebensthema gemacht habe. Und dann war auch klar, dass Flugreisen da in mein Konzept nicht reinpassen.
Man könnte ja auch sagen, jetzt sind Sie inzwischen so dermaßen im Plus mit Ihrer CO2-Bilanz, da könnten Sie sich doch, weiß ich nicht, Thailand oder Argentinien guten Gewissens mal angucken.
Es ist, wenn man so lange sich so sagen, darauf in Anführungszeichen verzichtet hat, hat man inzwischen so viele Erzählungen gesammelt und ich wüsste ja gar nicht, wo ich anfangen soll, deswegen bleibe ich lieber hier in Europa. da gibt es noch viele Ecken, die ich gerne auch mal noch kennenlernen möchte.
Sind Sie Vegetarier oder Veganer jetzt auch noch?
Das habe ich extra ausgelassen, damit Journalisten auch noch die Möglichkeit haben, zu sagen, naja, ganz perfekt ist er auch nicht. Ich habe ja zwei Kinder und da ist es mir als schlechter Koch wichtig, dass ich nicht allzu viel nachdenken muss, damit die Ernährung einigermaßen passt. Insofern bin ich da tiefenentspannt. Wir essen nicht viel Fleisch, aber wir essen hin und wieder Fleisch aus dem Bioladen. Die Kinder essen in öffentlichen Einrichtungen oft und da ist es fleischlos fast unmöglich. Man kann ja nicht nur von Milch, Reis und Salat leben, aber wir experimentieren zunehmend. Also ich kaufe öfters mal jetzt vegane Geschichten, Tofu-Sachen und da testen wir am Wochenende, ob es schmeckt, ob es nicht schmeckt. Und schauen wir mal, vielleicht in wenigen Jahren muss ich dann auch leider sagen, ja, ich bin Vegetarier oder Veganer.
Aber sind Sie dann da auch viel mit Erwartungen und Wünschen konfrontiert bei Ihren Kindern, also jetzt unabhängig von der Ernährung, die halt dann nicht ins nachhaltige oder ins klimaneutrale Konzept passen?
Für mich ist ja der zentrale Punkt, dass die Rahmenbedingungen mein Handeln so gestalten, dass es klimafreundlich, klimaneutral ist. Das heißt, bei den hauptsächlichen Stellschrauben merken die Kinder ja gar nichts. Wir wohnen in einer tollen Wohnung, die ist auf Niedrigenergiestandards saniert, Altbauwohnung, Mehrfamilienhaus mit Lüftungsanlage, mit Wärmerückgewinnung. Das ist einfach Alltag. Wir lassen im Winter das Fenster zu, das ist total bequem. Zum Lüften drücken wir auf den Knopf und sparen einen Haufen Energie. Die ganzen Großgeräte sind alle die höchste Energieeffizienzklasse. Davon merken die Kinder gar nichts. Der Strom, das ist wie immer, der kommt aus der Steckdose. Dass das jetzt Ökostrom ist, merken die Kinder ja gar nicht.
Aber Sie haben einen Untermieter, um nicht zu viel Platz in Anspruch zu nehmen, ne?
Wir haben inzwischen ein Zimmer vermietet, genau, mit einer Kollegin. Das hat zum Teil den Grund, dass mein Ökogewissen das nicht aushalten würde, wenn ich jetzt da meinen Fußabdruck zu groß machen würde bezüglich Wohnfläche, aber hat auch finanzielle Gründe.
Wie war das, als Sie Kind waren? Welche Rolle hat das Umweltbewusstsein in Ihrer Familie gespielt?
Ich komme ja aus einer Großfamilie. Meine Eltern sind Kriegsgeneration. Ich habe 5 ältere Geschwister. Und das heißt, die Kindheit in den 70er Jahren, Anfang ja Mitte 80er Jahre, da hat Umweltbewusstsein als solches eigentlich erstmal gar keine Rolle gespielt. Ganz klassisch konservative, kirchlich geprägte Familie, was bei uns aber von Anfang an eine große Rolle gespielt hat, war der Einsatz für die Gemeinschaft, für, ich sage mal in Anführungszeichen, das Gute. Das heißt, wir haben uns viel engagiert im kirchlichen Kontext und das war auch der Beginn meiner Laufbahn, Jugendgruppenleiter, Jugendtreff aufgebaut. Und dann kamen meine Brüder, die rund 10 Jahre älter sind als ich, die haben dann so langsam das Thema Atomkraft, nein, danke, Wiel, nein, danke und Natur- und Umweltschutz in die Familie reingetragen, sodass ich dann mit 16 wirklich gut vorbereitetes Umfeld hatte.
Und dann sind Sie demonstrieren gegangen?
Ich bin nicht so der Demonstrant, nein, ich gehe hin und wieder, aber doch eher sehr selten. Ich habe viel Kampagnen gemacht. Ich habe selbst eine Umwelt-AG in der Schule gegründet, ohne Lehrer, in der 10., 11. Klasse. Das ist so mein Betätigungsfeld.
Sie haben wahrscheinlich inzwischen auch den automatischen CO2-Rechner im Hinterkopf, oder? Also wenn Ihnen jemand von seinem Urlaubsplan erzählt, dann überlegen Sie sofort, was das bedeutet.
Das ist definitiv der Fall und das ist auch nicht immer gesund, wenn man den ganzen Tag nur an CO2-Bilanzen denkt, aber es ist mein Beruf und so wie der Arzt halt von seinem Denken an Krankheiten nicht loskommt, komme ich als Verantwortlicher für den Uber-CO2-Rechner leider nicht immer, auch im Freizeit nicht immer los von den ganzen Bilanzierungen im Hinterkopf.
Fällt es Ihnen dann schwer, manchmal an sich zu halten oder nichts zu sagen oder sagen Sie dann einfach was, wenn Sie dann eben sofort denken, nee, das ist aber nicht in Ordnung?
Schwierige Frage. Ich denke, in jungen Jahren habe ich sehr viel gesagt. Dann habe ich gemerkt, dass man sich damit doch häufig auch an den Rand der Gesellschaft buxiert.
Was waren das für Erlebnisse?
Wenn wir Menschen nicht mehr von ihren Urlaubsreisen erzählen und ich es erst im Nachgang so zufällig erfahre, weil sie dann sagen, naja, ich war in Thailand, in Ägypten und du findest das ja eh doof, dann merkt man langsam, okay, man muss sich ein bisschen zurückhalten, wenn man noch am Gespräch, am sozialen Leben teilhaben möchte. Umgekehrt bin ich jetzt auch in einer Phase, wo ich denke, man müsste ab und zu mal wieder doch deutlicher sagen, weil wenn man nichts sagt, passiert ja auch nichts. Und ich versuche dann immer so einen Mittelweg im guten Sinne, das heißt, wo ich denke, dass es passen würde, dann entsprechende Hinweise zu geben. Wenn jemand ein Haus über Hausbau nachdenkt, zu sagen, da gibt es Fördermöglichkeiten, schau mal auf der Uber-Webseite bezüglich Heizsysteme, bezüglich Dämmsysteme, informier dich doch mal. Also konstruktiv Hinweise zu geben.
Fühlen Sie sich da als Außenseiter oder Radikaler?
Je nachdem. Also ich würde sagen, von meinem Ansatz bin ich eigentlich das Gegenteil von radikal. Ich sage immer, ich versuche jemand zu sein, der Wein predigt und Wasser trinkt. Das heißt, ich versuche in meinem eigenen Leben mehr zu tun, als ich von anderen erwarte, fordere. Und auch die Idee der Keypoints, die ich ja in meiner Dissertation ausgearbeitet hatte, beinhaltet ja genau das. Nicht die großen Verzichtsthemen voranzustellen, sondern zu schauen, wo sind denn Maßnahmen, die uns einer klimafreundlichen Gesellschaft näher bringen, wie Carsharing, wie energieeffiziente Autos, Solaranlagen, die aber die Chance haben, Trend zu werden. Eben nicht, wo die Leute sich krümmen vor Schmerzen, sondern wo sie sagen, ja, will ich auch haben. E-Auto als Beispiel, das ist doch zu Recht etwas, was die Leute auch haben wollen, wo sie interessiert sind. Und da müssen wir dann auch entsprechend ein bisschen nachhelfen.
Sie haben es vorhin ganz kurz angerissen. Was macht eigentlich das Umweltbundesamt?
Das Umweltbundesamt hat zwei große Aufgaben. Das eine ist Gesetzesvollzug und das andere ist Beratung der Politik in Sachen Umweltschutz, Umweltmaßnahmen. Da auch ganz viel Datenmonitoring, also Luftqualität, Wasserqualität etc.
Und Sie haben auch das Gefühl, man kann was bewegen.
Was zu bewegen im Bereich Umweltschutz ist immer das bekannte Bohren von dicken Brettern. Ich versuche, das, was ich kann, zu erreichen. Das heißt, eben auch beim Thema Verbraucherberatung, Aufklärung, beim Thema CO2-Rechner immer noch ein bisschen strategisch was draufzulegen, dass es mehr ist als nur laut in den Wald zu rufen, sondern dass ich auch wirklich an den entscheidenden Hebeln Mobilität, Ernährung, Energieversorgung was bewegt.
Was ist denn Ihre Theorie? Sie sind ja jetzt viel beschäftigt damit. Wir wissen heute ganz schön viel über den Klimawandel und dass es in Sachen Umwelt 5 vor 12 ist. Das kenne ich schon aus meiner Kindheit. Und trotzdem fällt es uns so schwer, umzusteuern oder ein bisschen ein paar Unbequemlichkeiten auf uns zu nehmen. Woran liegt das?
Das liegt an ganz vielen, aber wenn wir die Diskussion abkürzen wollen, die Preise, da sind wir wieder an dem Punkt von vorhin, die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen und solange sie das nicht tun, solange werden wir mit Umweltschutz, werden wir mit Klimaschutz nicht zum Ziel kommen. Wir haben viel erreicht beim Thema Photovoltaik, Windenergie. Hat Deutschland einfach einen zentralen Impuls in den Weltmarkt gegeben. Das heißt, durch das Erneuerbare Energiengesetz wurde die Photovoltaik weltweit kostengünstig. Und das ist ein Erfolg, wo mir persönlich Mut macht, wo ich auch denke, ja, man muss lange dafür kämpfen, aber wenn man dann das richtige Zeitfenster hat, dann fruchten die ganzen Vorarbeiten.
Und manchmal kommt dann aus einer Ecke plötzlich unvermutet ein Signal. Die Kinder, die jetzt freitags nicht zur Schule gehen, um da ein Zeichen zu setzen, was halten Sie davon? Ist das ein Hoffnungsschimmer oder ist das halt so eine kleine Mode, die auch schnell wieder vorbei sein wird? Wie sehen Sie das?
Das ist eine Chance. Und eine Chance kann vergehen, wenn man sie ungenutzt lässt, aber sie wird sich nicht von selbst vervielfältigen. Die Chance ist da, wenn jetzt Politiker mit Verweis auf diese Kinder sagen können, jetzt lass uns halt mal den Kohleausstieg zu Potte bringen. Wir machen einen Sozialplan und wir steigen aus der Kohle, damit die erneuerbaren Energien endlich den Boom bekommen, den sie brauchen. Wir haben das Zeitfenster mit dem Dieselskandal. Ich meine, die deutsche Autoindustrie hat Menschen betrogen. Ja, also ein besseres Zeitfenster kann man gar nicht mehr haben, um eine klimaneutrale Mobilität aufzubauen, wenn da die Politik sich bequem in den Sessel setzt und sagt, alles nicht so schlimm, dann vergeht leider die Chance.
Vor 30 Jahren haben sämtliche 197 Länder der Vereinten Nationen beschlossen, FCKW muss weg, weil das Ozonloch eine so konkrete Bedrohung schien. Und alle waren sich einig und haben das einstimmig und zügig umgesetzt. Inzwischen kann man den heilenden Effekt nachweisen. Das Ozonloch schließt sich. Und es war dazu noch im Kalten Krieg und ohne die raschen Kommunikationsmittel des Internets. Wieso ist sowas heute offenbar schwieriger?
Ich denke, das ist ein gutes Beispiel, dass es geht. Also die internationale Staatengemeinschaft kann entgegen allen Unkenrufen der Sozialwissenschaft zusammenarbeiten. Aber es ist auch ganz klar, dass das Thema Klimaschutz, CO2-Minderung komplexer ist als das Thema FCKW. Die Ozonschicht, das Ausdünnen der Ozonschicht verursacht Hautkrebs. Da ist die Bedrohung einfach real und richtig auf den Punkt gebracht. Das Thema Klimawandel, Klimakrise, das ist ja alles viel diffuser. Die Quellen sind viel vielfältiger. Also wir reden da nicht über einen Stoff, den wir einfach austauschen müssen, sondern wir reden über die komplette Struktur von Energiewirtschaften, von Industrie, die wir da umbauen müssen. Also das Projekt ist viel größer. Insofern würde ich schon sagen, dass auch Paris der entsprechende Punkt ist, wo wir sagen können, ja, es kann funktionieren, aber jetzt müssen wir nachlegen. Und deswegen, wenn Deutschland jetzt sagen würde, jawohl, wir machen klimaneutral sofort, dann wäre das wieder ein Signal, wo andere Länder gar nicht anders können, als zu sagen, na, wenn Deutschland das macht, dann gehen wir mit.
Wie optimistisch oder nicht sind Sie denn da gerade? Wo werden wir in 20, 30 Jahren sein?
Ja, wir haben in 20 Jahren 100% Energieversorgung aus erneuerbaren Energien. Die Autozahl hat sich mehr als halbiert in Deutschland. Das heißt, wir haben in den Städten wieder Platz zum Spielen. Kinder dürfen auch mal auf die Straße gehen zum Spielen. Unsere Häuser brauchen überhaupt keine Energie mehr, sondern sind Energielieferanten, weil sie mehr Energie produzieren, als sie benötigen. Und unsere Landwirtschaft hat nur noch den halben Viehbestand. Und es macht wieder Spaß, auch über Ackerlandschaften zu laufen.
Danke, dass Sie in der Sendung waren. SWR2 Tandem mit Michael Bilharz. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Martina Kögel.